Es ist wirklich so, dass die Energiewirtschaft und der Mobilitätssektor, der muss zusammenarbeiten. Es macht keinen Sinn, dass jeder ein Elektroauto fährt, was noch zu 60% aus Kohlestrom befeuert wird. Insofern muss die Energiewende mit genauso gnadenloser Härte nach vorne getrieben werden wie der Antrieb der CO2-Reduktion im Verkehr.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Wir sind heute zu Gast bei einem Weltkonzern, bei einem der größten Automobilhersteller der Welt, nämlich Toyota. Hier in Köln-Marsdorf ist André Schmidt der Deutschlandchef und er wird uns erklären, was die Erfolgsfaktoren für Toyota auch hier im Lande sind und wie es gelingen soll, Nummer 1 zu bleiben. Schön, dass wir uns treffen.
Ja, Herr Merx, ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns Gast sind.
Bevor wir über die Mobilität der Zukunft sprechen und Ihren Werdegang natürlich und Ihre Beziehung zu Köln, würde ich gerne einmal in die Vergangenheit gucken und Sie fragen, was war denn Ihr erstes Auto?
Mein erstes Auto war tatsächlich ein NSU Prinz. NSU ist ja ein bisschen negativ belastet momentan mit den Abkürzungen, aber tatsächlich war es eine sehr bekannte Automobilfirma und mein Großvater in Schleswig-Holstein, der war ein offizieller NSU-Vertreter und mein Vater, der auch Autohändler war, hat dann ein Fahrzeug in Zahlung genommen. Das war ein roter NSU Prinz 4 und zum 18. Geburtstag habe ich den dann bekommen und der Radius durfte nicht so weit um die Werkstatt herum sein, aber es war dann sozusagen schon gleich das erste Auto, ein Oldtimer mit Familienhistorie.
Ja, das klingt gut. Also das heißt, Ihnen ist das Ganze, Sie haben im Grunde Autogene, wenn ich das höre, familiär schon mal geprägt, das kann man sagen. Die Frage erübrigt sich auch, ob Sie gerne Auto fahren.
Ich fahre absolut gerne Auto und übernehme auch gerne die langen Strecken und meine Frau ist nicht so gerne Autofahrerin, weil sie täglich sehr viele Kinder in Köln hier hin und her kutschiert. Insofern bin ich da gerne der Fahrer, auch bei längeren Fahrten.
Wir kommen gleich auf das große Thema Autofahren jetzt als Lust oder auch als etwas, was man machen muss und dabei vielleicht schon Gewissensbisse hat. Es hat sich ja sehr viel geändert, auch im Blick auf das Automobil, würde ich behaupten. Viele Leute, zumindest in Großstädten, schaffen ihr Auto ab, fragen sich, muss das überhaupt noch sein? Komme ich mit vielleicht auch Sharing-Modellen weiter und so? Wie empfinden Sie das, diesen Wandel auf das Auto zu blicken?
Ja, absolut. Der Wandel ist da und da müssen wir als Automobilhersteller natürlich entsprechende Antworten finden. Wir haben hier am Standort, im Gebäude gegenüber, haben wir zum Beispiel eine neue Gesellschaft gegründet letztes Jahr. Das ist die Kinto Deutschland, die unsere Marke ist für Mobilitätsdienstleistungen. Da geht es um Carsharing, flexible Leasinglösungen, auch um Carpooling, Mitfahrgelegenheiten und so weiter. Insofern müssen wir da als zukünftiger Mobilitätsanbieter, müssen wir in allen Bereichen aktiv sein.
Das habe ich jetzt auch gelesen, das ist ja weltweite Strategie. Wir wollen sozusagen uns zu einem Mobilitätsdienstleister wandeln. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Autohersteller und einem Mobilitätsdienstleister?
Ja, ich denke, ein Autohersteller, der produziert Fahrzeuge und verkauft sie an Endkunden, während Mobilität ein absolut größerer Begriff ist. Da geht es hier um die Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsträger. Man nennt es auch den Modalsplit oder die modale Mobilität muss hergestellt werden. Insofern geht es uns nicht darum, möglichst viele Fahrzeuge zu verkaufen. Das ist dann, wenn Kunden unsere Marke wählen, das ist dann das Resultat. Aber es geht hauptsächlich darum, Mobilität in allen Bereichen für Kunden bereitzustellen. Und insofern denken wir da als Mobilitätsanbieter deutliche Schritte weiter. Wenn man auch, sagen wir noch vielleicht 15 Jahre drauf setzt, kann man auch nicht nur unbedingt mit dem Verkehrssektor denken, sondern man muss auch die Gedanken erweitern natürlich in den Energiesektor und muss dort über eine Sektorkopplung sprechen, weil natürlich alternative Antriebe, alternative Mobilität geht einher mit nachhaltiger Energiegewinnung.
Oh, das klingt jetzt aber sehr groß, nach großen Plänen. Das heißt, Sie könnten sich auch vorstellen, später, wenn ich das richtig verstehe, Energieerzeuger zu sein, also dann Windparks zu betreiben, oder?
Erzeuger wahrscheinlich nicht, und wir haben da zum Beispiel eine Kooperation mit GP Joule im Norden Deutschland, die viele Windräder betreiben. Die sind Lieferant für grünen Strom, für grünen Wasserstoff, aber alles andere, was danach kommt, da sehen wir uns in der Lage, da Lösungen anzubieten.
Aber es ist ja trotzdem eine massive Veränderung der Position, wenn man erst ein Automobilhersteller ist, der immer sagen konnte über Jahrzehnte, okay, kauft unser Auto, weil Punkt, 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 keine Ahnung. Das Schnellste, das Bequemste, das Sicherste und so weiter. Bewegen Sie sich jetzt auf ein Servicegebiet, ganz offenbar, wo Sie ja dann auch ganz neue Konkurrenten haben und wo das Produkt, das die Mobilität bringt, nämlich das auf vier Rädern steht oder auch zwei, weiß ich nicht, austauschbar wird.
Ja, das ist natürlich das Risiko von Herstellern, dass wenn man die Transformation in der Branche und in der Gesellschaft nicht mitgeht, dann wird man zu einem Commodity, also zu einem Produkt, was austauschbar ist, wie Sie gerade gesagt haben. Und deswegen sind unsere ganzen Anstrengungen, und das ist in der Akquisition von neuen Unternehmen, in der Gründung von neuen Unternehmen, in der Forschung an neuen Mobilitätsthemen, das ist unsere Kernaufgabe, uns selbst auch zu transformieren. Und da geht es bei den Mitarbeitern hier am Standort, beginnt es schon, dass wir uns im Kopf anders aufstellen müssen, weil Kundenbedürfnisse sich ändern, aber natürlich auch in der Produktion, in den Lieferketten und so weiter. Und Transformation ist nichts Ungewohntes für Toyota. Wir haben ja angefangen als Webstuhlhersteller in Japan, und mit dem Geld der Patente des automatischen Webstuhls wurde sozusagen dann die Automotive Unit gegründet. Das heißt also, wir waren erst ein Webstuhlhersteller, dann ein Automobilhersteller, und jetzt transformieren wir uns wieder zu einem Mobilitätshersteller.
Ich wollte schon sagen, nicht zu einem Webstuhlhersteller zurück.
Nee, aber tatsächlich gibt es dieses Geschäftsfeld weiterhin und weiterhin sehr erfolgreich.
Ja. Gäbe es Toyota irgendwann auch ohne Autos?
Ich denke, Autos muss man in einem neuen Zusammenhang denken. Ich denke, es wird Toyota nicht geben ohne Emotionen, weil wenn man uns an autonome Fahren zum Beispiel denkt, gibt es andere mobile Emotionen. Aber einfach, und das hat unser Präsident Akio Toyota gesagt, der jetzt seinen Staffelstab abgegeben hat gesagt, I don't want a car to be a soulless commodity. Das heißt also, Emotionen wird es immer geben bei Toyota. Die Art und Weise, wie Menschen bewegt werden in Fahrzeugen, die in Bewegung sind, wird sich sicherlich verändern. Aber ohne Hardware, denke ich, wird es in Zukunft auch nicht gehen.
Es wird ja gerade dem erwähnten Akio Toyoda, dem Enkel des Firmengründers, der jetzt abtritt, etwas überraschend auch, glaube ich, sein Abgang in einer Pressekonferenz. Sie schütteln den Kopf. Sie wussten es vorher?
Ich wusste es nicht vorher. Ich wusste, dass es in einem Zeitraum von minus einem Jahr zu plus einem Jahr irgendwann passieren wird. Jetzt der aktuelle Zeitpunkt, der ist uns nicht bekannt gewesen, ist aber auch jetzt kein großes Thema, weil die Übergabe, die wurde langfristig geplant. Der Herr Sato, der übernimmt, hat schon letztes Jahr Rollen von Akio Toyoda übernommen, zum Beispiel Lexus-Chef, war vorher Akio Toyoda selbst, hat er das schon übernommen gehabt, oder auch die ganzen Motorsportaktivitäten. Wir haben hier am Standort auch Toyota Gazoo Racing Europe, hier ein paar Häuser weiter, und auch schon da die Leadership-Funktion wurde auch schon von Sato übernommen, von Akio Toyoda in den letzten anderthalb Jahren. Insofern hat sich das schon angedeutet, deswegen kommt es nicht überraschend für uns, und die DNA der Company wird einfach weitergeführt, weil natürlich Akio Toyoda auch im Aufsichtsrat ist, was in Japan bedeutet, dass der Aufsichtsrat hat ein stärkeres Involvement als ein Aufsichtsrat hier bei deutschen AGs.
Da würde ich auch gleich nochmal drauf kommen, was es heißt, in einem japanischen Unternehmen hier auch für Sie tätig zu sein, was jetzt auch die Entscheidungen angeht, wie da die Abstimmungen laufen und so, Firmenkultur. Aber ich nochmal an den Punkt, der Abgang von Toyota wurde zumindest im Handelsblatt auch so kommentiert, das sei auch ein Zeichen für die lahmende Elektrooffensive. Man hat ja bei Toyota eigentlich diesen Hybrid ganz früh gehabt, und das lief ja auch als Erfolgsmodell, dass man also diese Kombination hat aus einem Benziner und einer Batterie. Aber der Einstieg in die wirkliche pure Elektromobilität, so wurde es kommentiert, sei ein bisschen verpasst worden.
Ja, also ich denke, wir stehen als Toyota für Technologie, offene Lösung, und da ist Elektro ist eine Lösung. Die Herausforderung ist mit einem reinen Elektrofahrzeug, dass nicht alle Menschen Zugang zur Infrastruktur haben. Trotzdem müssen diese Menschen den nächsten Schritt machen in der Mobilität. Und deswegen ist unser Selbstladen, der Vollhybrid, ist da weiterhin eine Option. Und wenn ich da einfach aus der FAZ vom vergangenen Wochenende nochmal zitieren darf, da hieß es dann so schön, Toyota schläft nicht, aber denkt anders als die Konkurrenz. Und genau das ist das, was uns beschreibt. Wir haben die finanziellen Mittel, in alle Technologien zu investieren. Und letztendlich entscheidet das individuelle Kundenbedürfnis, welcher alternative Antrieb der richtige ist. Deswegen investieren wir weiterhin auch in Wasserstoff, in die Brennstoffzelle, auch Wasserstoffverbrenner. Deswegen investieren wir in Plug-in-Hybride, Vollhybride, aber auch das Elektroauto, was wir gerade, der BZ4X, den haben wir jetzt gerade vorgestellt, sehr erfolgreich.
So ein SUV, ne? Auf Elektrobasis.
Genau, ist ein SUV, weil natürlich im SUV-Bereich, in der Bodengruppe, die Batterien, die notwendig sind, am besten ins Packaging hineinpassen.
Okay, also Sie schlafen nicht, Sie denken anders. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, was es heißt, in so einem japanischen Unternehmen tätig zu sein. Sie haben ja auch eine eigene Managementphilosophie hier, eine andere offenbar. Und Sie sind ja schon seit vielen Jahren bei Toyota. Vielleicht können Sie mal sagen, wo Sie da die Besonderheiten sehen.
Ja, also Toyota ist ein sehr langfristig denkendes Unternehmen und deswegen sind solche Kommentare, dass Toyota sich nicht um die Umwelt kümmert und so weiter, kommen absolut überraschend für uns. Als Beispiel, vor 25 Jahren oder jetzt mittlerweile 26 Jahren wurde der Prius in den Markt eingeführt. Und das war der erste Schritt in eine Elektrifizierung. Das heißt, also, zu dem Zeitpunkt haben wir schon Batterien in der Entwicklung gearbeitet, aber auch mit den Steuerelementen. Aber was vielleicht die wenigsten wissen, er wurde zu dem Zeitpunkt eingeführt, als das Kyoto-Protokoll in Japan verabschiedet wurde. Mhm. Und das ist die Antwort darauf, dass Toyota gesagt hat, okay, wir müssen selbst was tun, müssen selbst, als damals natürlich noch, sagen wir mal, der Verbrauch von Fahrzeugen immer noch nicht im Fokus stand, müssen selbst schon einen Beitrag leisten. Und 25 Jahre später sind jetzt 75% unseres gesamten Portfolios hier sind mit Hybrid ausgestattet, also elektrifiziert. Toyota hat nie irgendwelche Umweltstandards irgendwo auf der Welt gerissen. Und der zweite bemerkenswerte Schritt ist zum Beispiel unser Mirai, unser Brennstoffzellenfahrzeug. Das haben wir eingeführt in dem Jahr des Pariser Umweltvereinbarung, Paris Agreement, um da auch zu sagen, okay, wir machen, obwohl es vielleicht ein ganz langfristiger Weg ist, machen wir hier den ersten Schritt. Und Akio Toyota hat damals gesagt, ja, warum macht ihr denn sowas, warum bringt ihr so ein Brennstoffzellenfahrzeug? Und die Antwort war entwaffnend und einfach, einer muss es machen. Insofern sind wir da.
Das würde ich gerne aufnehmen. Ja?
Gerne.
Also diesen Pionierstatus, einer muss es machen. Gilt das nicht auch für so ein Downsizing, was die Automobilbranche eigentlich bräuchte? Wenn man sich anguckt, wie sah ein Golf 1980 aus und wie sieht heute ein vergleichbares Fahrzeug aus, nämlich viel breiter, viel größer, dann wundert man sich langsam nicht mehr, warum das immer enger wird auf den Straßen und warum der Parkraum auch knapp wird. Das heißt, die Autos werden immer größer. Wir hatten über SUV kurz geredet. Das ist offenbar auch, trifft ein Kundenbedürfnis, ganz offenbar. Aber einer muss es ja vielleicht mal erkennen und machen und sagen, wir brauchen wieder leichtere Fahrzeuge, weil das ist ja ziemlich einfach. Dann werden die Verbräuche sinken, die Umwelt wird entlastet. Warum werden die Autos immer größer, immer schwerer?
Ja, gut, es gibt einen generellen Trend und ich kann Ihnen aber auch sagen, was die Toyota-Philosophie hier ist. Der generelle Trend ist in der Tat, dass Kunden SUVs fahren möchten. Aber unsere Toyota-Position ist, dass wir diese Einstiegssegmente nicht aufgeben. Wir sind einer der wenigen Hersteller, die letztes Jahr jetzt im A-Segment, also wirklich im kleinsten Segment, im Kleinstwagensegment, ein neues Produkt angeboten haben, den Aygo Cross. Der ist erreichbar, aber natürlich, es hat auch im Vergleich zur Vorgängergeneration hat es einen Kostensprung gegeben und das ist hauptsächlich wegen den erhöhten Sicherheitsstandards. Mhm. Also die Kunden müssen weiterhin einen maximalen Sicherheitsstandard haben, trotzdem müssen Produkte erreichbar sein. Und insofern sind wir da auch vielleicht ein bisschen auf einem anderen Weg als andere Hersteller, die sagen, okay, A-Segment interessiert mich nicht oder B-Segment.
Weil einfach die Margen da wahrscheinlich auch nicht so auskömmlich sind, ne?
Ja, wie in einem größeren. Ja, nee, aber man muss natürlich trotzdem gucken, okay, welche Segmente und welche Kunden haben welche Mobilitätsbedürfnisse. Und da hat nicht jeder ein Premium-Bedürfnis, sondern manche wollen einfach nur günstig und sicher von A nach B kommen. Und diese Kunden, die beliefern wir auch entsprechend. Und Sie sehen es vielleicht auch an den Anzahl der Pflegedienste, die Toyotas fahren. Hier geht es einfach darum, das Fahrzeug darf nicht stehen bleiben, es muss zuverlässig sein, es muss komfortabel und sicher sein. Da sind wir auch mit unserer Marken-DNA richtig aufgehoben. Und ein Punkt noch zum Größenwachstum. Also ich bin begeistert, dass Sie diesen Punkt machen, weil wir dürfen wirklich, sagen wir mal, Verkehr und Mobilität nicht nur von dem individuellen Fahrzeug denken und was hat er für einen Antrieb, sondern auch wie viel Verkehrsraum wird verbraucht. Und da muss man eben gucken, und wenn ins Packaging, dass das Packaging immer kompakter wird. Und zum Beispiel in unserem Yaris, in unserem B-Segment-Fahrzeug, da ist das Fahrzeug ist ein paar Zentimeter kürzer noch als die Vorgängergeneration, ist aber im Innenraum größer und geräumiger. Und das ist natürlich dann so eine Ingenieursaufgabe, die wir uns immer gern stellen. Außen kompakt weiterhin, wenig Verkehrsfläche einnehmen, aber innen dann entsprechende Komfort und die Sicherheit bieten.
Ja, also ich hatte tatsächlich subjektiv immer das gegenteilige Gefühl, jetzt nicht bezogen auf Ihre Palette da, aber dass die Autos nach außen wuchsen, aber innen saß man jetzt auch nicht wesentlich geräumiger. Das hat mich oft gewundert. Wenn man sich jetzt so einen alten, ich will jetzt nicht Werbung machen für VW, aber einen alten Passat anguckt, das war ja ein Raumwunder, da kriegt man ja einen Schrank rein so ungefähr.
Ja, nee, ist wahrscheinlich auch ein bisschen begründet. Sie haben ja vorhin gefragt, wie ist es für eine japanische Firma zu arbeiten. Die Ingenieure, wenn sie in Japan Produkte entwickeln, sehen natürlich auch täglich, wie eng es auf den Straßen dazugeht. Parkraum ist teuer, muss separat bezahlt werden und da kommt es auf jeden Zentimeter an. Insofern ist dieses kompakte Packaging ist sicherlich ein Punkt, auf das wir immer achten müssen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Bedürfnisse. Wir sind globale Hersteller, wir fertigen über 100 Produkte in der ganzen Welt. Gibt es natürlich auch Einsatzbedingungen, wo man sagt, okay, man braucht einfach auch ein Geländewagen. Zum Beispiel, wenn man in Afrika ist, da ist ein Landcruiser, es wird ja dort Buschtaxi genannt, ist nicht nur Transportmittel, es ist ein Lieferant von Nahrungsmittel, es ist ein Schulbus. Also insofern hat Mobilität da ganz anderen Anspruch. Und dem müssen wir natürlich als globaler Hersteller müssen wir Rechnung tragen.
Aber der Landcruiser ist auch hier in Deutschland gerade ausverkauft, das Buschtaxi.
Ja, da haben wir nicht viel Volumen. Ach so. Insofern gibt es natürlich, wir haben viele Großkunden, zum Beispiel im Energiebereich, die dann Leitungen warten, die jetzt nicht unbedingt an Autobahnen sind, sondern abseits befestigter Wege. Und da ist so ein richtiger Leiterrahmen, Geländewagen das Richtige. Aber um ehrlich zu sein, wir haben kein großes Volumen und Fahrzeuge in der Innenstadt werden sie vom Landcruiser kaum sehen, weil der hat wirklich seine Fangemeinde bei Jägern, bei denjenigen, die wirklich durch Schlamm und Morast vorankommen müssen.
Ja, lassen Sie uns ein bisschen über Köln sprechen und Ihre Beziehung zu Köln. Gerne. Sie sind ja jetzt im Jahr 2021 als Leiter des Deutschlandgeschäfts, als Präsident, wie es hier heißt, zurückgekommen, muss man sagen. Sie waren ja vorher schon mal hier als Marketingverantwortlicher. Und zwischendurch waren Sie in Schweden, in Belgien und in Texas. Was war eigentlich der größere Kulturschock, nach Texas zu kommen oder zurück nach Marsdorf zu kommen?
Das ist eine schöne Frage. Ich denke, die Schockwellen sind unterschiedlich, aber es ist auch nicht ohne Schockwelle abgelaufen, hier nach Marsdorf zurückzukehren oder auch, wir wohnen ja in Lindenthal, auch nach Lindenthal zurückzukehren, weil man denkt natürlich immer, man kommt als Deutscher nach Deutschland und dann ist alles leicht und einfach, aber trotzdem war es relativ zeitaufwendig, Vereine zu finden für die Kinder, dass sie ihren Sport betreiben können, weil man natürlich nicht in den Altersringen war. Okay, man hat schon gemeinsam die Grundschule besucht, gemeinsam das Gymnasium, dann geht man gemeinsam im Sportverein, gemeinsam Tanzkurs. So diese ganzen Erfahrungen, die haben dann gefehlt und da muss man einfach gucken, okay, wie kann man sagen wir da Fuß fassen, auch als Deutschsprachiger, auch als teilweise Kölner. Mein Kleinster, der ist in Köln hier geboren, war nicht schwierig, war nicht einfach.
Das ist erstaunlich, wo sich doch Köln also eigentlich immer auf die Fahne schreibt, so umarmen, so integrativ zu sein auch, ne?
Ja, also es war jeder hilfreich, aber trotzdem ist es natürlich so, dass es gewisse Strukturen gibt und wenn man einfach nicht Teil der Gesellschaft ist für eine längere Zeit, einfach wieder reinzukommen, das braucht seine Zeit, aber die, wie Sie sagen, also ich komme aus dem Fränkischen, da ist sicherlich die Willkommenskultur in Franken, die ja etwas vielleicht, will sagen, etwas forscher sind und vielleicht neuem etwas abgelehnter gegenüber, haben wir schon eine große Willkommenskultur in Köln hier erlebt. Ja. Wir schätzen wirklich die Offenheit der Kölner sehr.
Sie sprachen ganz zu Beginn an, Ihre Frau muss die Kinder immer von A nach B fahren und fährt deswegen auch schon gar nicht mehr so gerne. Ist Köln denn eine Stadt zum Abgewöhnen, was Autofahren angeht?
Ich denke mal, Militärring ist schon eine Herausforderung. Und ja, die Kinder gehen auf die internationale Schule in British School in Rohndorf. Und insofern ist da die Wege, die zurückzulegen sind, ist nicht besonders weit, aber es ist eine große Herausforderung. Insofern, ich würde nicht sagen zum Abgewöhnen, aber wenn man wirklich ein komplett autonomes Taxi hätte und könnte das einsetzen, dann wäre das sicherlich ein Riesenvorteil.
Gibt es denn in Köln auch einen Lieblingsort, den Sie inzwischen gefunden haben oder vielleicht schon anfangs gefunden haben und nicht mehr verloren?
Ja, ich denke, der Grüngürtel ist unser Lieblingsort. Wir haben aus Texas einen Hund mitgenommen, sein Name Texas. Und mit Texas gehen wir gern im Grüngürtel spazieren. Und ich gehe auch gerne laufen. Regelmäßig bin ich dort auch im Grüngürtel ganz früh bei Dunkelheit unterwegs. Und das ist so ein bisschen unser Lieblingsort.
Aber Sie laufen dann nicht gleich über die A4 zur Arbeit? Das könnten Sie auch, ne? Das ist ja gar nicht so weit dann, ne?
Ja, das könnte ich auch, aber ich hatte ja schon ein paar Mal Ihnen auch im Vorgespräch erklärt, dass ich auch teilweise die Kinder dann entsprechend bringe. Und dann gibt es eine große Runde über Rohndorf zurück nach Marsdorf.
Ja.
Und absolut.
Insgesamt ist Marsdorf auch gar nicht weit weg. Es ist direkt hinter der A4 und es ist ja jetzt auch ein sehr beliebter Standort, einer, der ins Gespräch gekommen ist, auch für den 1. FC Köln, weil sie ihre Ausbaupläne am Geißbockheim, wo sie jetzt sind, nicht realisieren können, womöglich, ziemlich wahrscheinlich sogar. Und auch der Großmarkt soll hier hinkommen. Das wären beides direkte Nachbarn von Ihnen. Haben Sie diese Diskussion irgendwie emotional verfolgt oder nur so, na, gucken wir mal, was kommt?
Nicht emotional, aber generell gefällt es uns natürlich, dass Marsdorf dann nicht irgendwo nur als Gewerbegebiet irgendwie außerhalb von Köln wahrgenommen wird, sondern wenn dort mit Großmarkt und eventuell auch dem FC da noch eine andere Diversität dann reinkommt, dann ist das schön, ist hilfreich. Und ja, wir sitzen ja hier in der Toyota Allee. Insofern, je mehr Leute wissen, dass es hier eine Toyota Allee gibt, wo Toyota sitzt, desto besser ist es. Und wir haben ja auch einmal im Monat unsere Collection, unsere historische Fahrzeugausstellung geöffnet, wo jeder einfach mal schauen kann, okay, was hat Toyota schon damals bewegt und was bewegt Toyota in Zukunft. Und da ist jeder recht herzlich eingeladen. Freier Eintritt ist immer wieder ein großes Happening.
Ja, Sie sind ja auch hier in der Kölner Sportszene verwurzelt, als Sponsor zum Beispiel der Kölner Haie. Das ist Ihnen, glaube ich, ein großes Anliegen auch, ne?
Ja, absolut. Wir wollen hier Teil des sozialen und lokalen Engagements sein. Und da geht es nicht nur darum, ob man eine schöne Bandenwerbung hat, sondern geht es auch wirklich darum, Gemeinsames zu bewegen. Und zwar, ja, ich war am Wochenende tatsächlich bei dem legendären Haie-Spiel, wo in der letzten Zehntelsekunde noch der Siegtreffer erzielt wurde. Aber ich war nicht alleine, sondern wir hatten das Team von den 99ers, den Rollstuhlbasketballern, eingeladen, weil wir sind auch Sponsor der Rollstuhlbasketballteams, sowohl für Frauen als auch für die Männer. Und die waren noch nicht bei einem viele von ihnen waren noch nicht bei einem Haie-Spiel. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre eine super Gelegenheit. Wir sind Sponsor von beiden Teams, bringen sie einfach mal zusammen. Und das war wirklich ganz, ganz fantastisch. Super Emotion. Aber natürlich auch Rollstuhlbasketball ist ja auch eine paralympische Disziplin. Das ist natürlich auch was wir unterstützen, um da.
Ich glaube, weltweit ist Toyota da engagiert, ne?
Genau,
wir sind paralympischen Sport.
Genau, paralympischen, olympischen Sport sind wir weltweit organisiert und auch beim Thema Special Olympics. Und Special Olympics sind die Spiele für geistige und Mehrfachbehinderte. Da finden ja dieses Jahr in Berlin die großen Weltspiele statt, erstmalig in Deutschland. Und da sind wir auch Mobilitätspartner. Und da haben wir auch eine Beziehung zu der Stadt. Weil es gibt ein Host-Town-Konzept, das heißt also, die globalen Delegationen kommen in deutsche Städte, bevor sie nach Berlin reisen, und Köln ist Partnerstadt von der belgischen Community, und da sind wir gerade dabei, mit dem Sportamt, mit der Stadt Köln ein entsprechendes Programm zu erarbeiten, um die belgischen Sportler willkommen zu heißen, aber um das Thema Inklusion in Köln einen Schritt nach vorne zu bringen. Und da ist auch jedes andere Unternehmen ist da eingeladen, einfach ein Teil dieser Bewegung zu werden, weil Inklusion geht uns alle an, und da wollen wir einfach unseren Beitrag leisten.
Mhm. Wichtiges Thema, ja. Sie haben jetzt mit dem ersten FC Köln natürlich keine Möglichkeit mehr, als Autopartner tätig zu werden, weil da der große Autobauer Ford aus Köln schon das besetzt. Selbst wenn das dann vielleicht mal vom Straßennamen Toyota Allee wäre, aber Spaß beiseite. Haben Sie Kontakt auch zu Ford, auch in dieser aktuell schwierigen Zeit, die Ford-Werke gerade durchmachen, wo ja ein Beschluss kam, dass dort die Entwicklungsingenieure zu vielleicht sogar zwei Dritteln eventuell gehen müssen?
Ja gut, ich verfolge die Situation von Ford natürlich intensiv in der Presse, und aber offiziell haben wir da keine Kontakte, ist natürlich auch wettbewerbsrechtlich nicht opportun, aber es ist schon ein riesen Thema für den Standort, und ja, wir sind hier nicht auf Schrumpfkurs in Marsdorf, können aber natürlich auch nicht so viele Ingenieure einstellen, aber sicherlich der ein oder andere Ford-Mitarbeiter wird vielleicht auch dann bei uns ein neues Zuhause finden, aber generell für den Standort ist es eine riesen Herausforderung, dass man das Herz, also die Research and Development, dass man das eher in die USA verlegt. Das ist ein Riesenthema, denke ich.
Ja, vor allem auch ist es ja strategisch fragwürdig, sagt der Betriebsrat von Ford auf jeden Fall, wenn jetzt in USA die Entwicklung geschehen solle, dann und so eine Art Weltauto entsteht dort, dann wird ja behauptet, das kommt auf dem europäischen Markt vielleicht nicht so gut an und auf dem deutschen. Und das ist ja, glaube ich, auch genau die strategische Ausrichtung von Toyota, zu sagen, wir fertigen lokal und gucken auch genau die lokalen Bedürfnisse an, damit wir nicht am Bedarf vorbei produzieren. Und entwickeln vor allem.
Ja, also ich möchte jetzt nicht die Strategie von Wettbewerbern kommentieren, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass wir haben unser großes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brüssel. Da arbeiten etwa 2.500 Mitarbeiter, und da gibt es Fahrzeuge, die sind tatsächlich wirklich für den europäischen Markt designt, also das Exterior Design, da haben wir in Nizza haben wir ein großes Designzentrum, dann sind die Entwicklungsarbeiten werden in Europa gemacht und die Produktion auch in Europa, da haben wir 7 Fabriken, wo wir entsprechende Produkte herstellen, und etwa 75% unseres Volumens ist aus europäischer Produktion. Und wenn man sagt, europäische Produktion sind zum Beispiel auch alle deutschen Zulieferer, alle großen Komponentenlieferanten, sind natürlich dann auch in unseren Produkten dann mit verbaut.
Kann man denn an einem Beispiel vielleicht mal sagen, was ein europäischer oder deutscher Kunde gerne hätte oder gerne kauft, was aber die Amerikaner oder auch die Japaner gar nicht verstehen?
Ja, sicherlich. Also ein Produkt, was wir nur in Europa verkaufen, ist zum Beispiel unser Corolla Station Wagon, Corolla TS, also ein normaler Kombi. Er hat einen absolut super Nutzwert und ist aber von der Abstimmung her, weil wir haben natürlich Autobahnen in Deutschland, ist deutlich sportlicher. Sitze sind im Vergleich zu einem amerikanischen Produkt, sind auch Eigenentwicklungen. Und auch beim Thema Bremsen, Thema Fahrwerk, da sind die Amerikaner eher, sagen wir, komfortorientierter, und hier in Europa die Abstimmungen sind dann eher sportlicher. Also insofern, es gibt ja wirklich Produkte, die sie so weltweit gar nicht finden. Zum Beispiel, ich habe vorhin über den Aygo Cross gesprochen. Unser A-Segment-Fahrzeug, auch nur entwickelt in Europa, produziert in Europa und wird auch nur in Europa verkauft. Insofern diese Einstiegsmobilität, die finden Sie zum Beispiel in den USA nicht. Also das ist das kleinste Fahrzeug, ist der ein Corolla, den man kaufen kann, und das ist schon C-Segment, und dieses Segment schrumpft auch noch, also ist D der neue Einstieg. Insofern gibt es da leider ein Wachstum, aber das ist die Kundennachfrage, die dort in den USA vorherrscht. Insofern ist es wichtig, natürlich hier einen großen europäischen Footprint zu haben, um entsprechend hier Entwicklungen auch nach vorne zu bringen und auch mit der Erfahrung der Kunden hier am Standort Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, die Produkte immer weiter zu entwickeln.
Ja, ich sag mal ein Beispiel, was vielleicht auch ein bisschen ein Gegentrend kennzeichnen könnte. Das wäre Tesla. Also Sie sind ja jetzt im letzten Jahr sehr erfolgreich gewesen, haben hier 84.000 Autos verkauft in Deutschland, plus 9% ungefähr, das war sehr gut. Tesla ist noch hinter Ihnen mit etwa 70.000, aber die haben Wachstum gehabt von 76%. Das heißt, man kann eigentlich erwarten, dass sie in diesem Jahr überholen werden. Das ist ja doch aber so ein Weltauto. Das ist doch nicht ein europäischer Tesla, sondern das ist das, wie sie es da entwickelt haben, und das wird hier gerne gekauft, ganz offenbar.
Ja, ist natürlich auch, sagen wir, in den verschiedenen Ausprägungen, sind natürlich auch andere Preispositionierungen, wo vielleicht ein Premium-Kunde sagt, okay, ich schätze eher das Navigationssystem, das Infotainment, die Performance des Elektroantriebs und alles andere, ob es einen Nutzwert hat, ist vielleicht nicht so wichtig, weil wenn wir uns die Marktforschung angucken, also der Tesla-Käufer ist wirklich zu 95% männlich, und Hauptmotivation ist Performance und die ganzen Spielereien, die im Tesla drin sind. Die Frage ist, wie groß.
Prestige wahrscheinlich, ne? Bitte? Prestige auch noch so ein bisschen.
Ja, ein bisschen Prestige, wobei das natürlich, da gibt es jetzt Marktforschung, natürlich etwas gelitten hat in den letzten Monaten. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Massenmarkt, in dem Toyota entsprechende vielschichtige Kundenbedürfnisse abdecken muss, sowohl von der Antriebsart als auch von der Art und Weise, wie wir die Fahrzeuge dann bauen und welchen Nutzwert wir da bieten können.
Der schon erwähnte Akio Toyoda erwähnte in seiner letzten großen Rede, sage ich jetzt mal, als denkbare Konkurrenten Unternehmen wie Sony oder Foxconn, also Hersteller des Apple-Handys, und eben nicht VW oder so. Das ist doch ganz interessant, oder? Wie sehen Sie das? Also ist dieses ewige Gerangel um die Nummer 1 mit VW, ist das in absehbarer Zeit gar nicht mehr relevant, sondern Sie müssen sich gegenüber ganz anderen Konkurrenten wappnen?
Ja, es ist vielleicht überraschend, aber es ist tatsächlich, Nummer 1 Status war nie relevant, weil es nie ein Unternehmensziel war, der Größte zu sein. Also wir haben ein Konzept, das heißt Best Retailer in Town. Das heißt also, wir haben da auch da dezidierte Trainingsaktivitäten, wo wir unsere Händler, also jeden einzelnen Händler, dort in der Qualität entsprechend motivieren, besser zu werden, Mitarbeiter zu involvieren und so weiter. Und in der Akkumulation der einzelnen Händler in Deutschland, der einzelnen Händler in Europa, der einzelnen Händler weltweit, gibt es dann ein Verkaufsergebnis. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir größer sein und was und was müssen wir tun, um größer zu sein? Also es ist eher von Bottom-up als Top-down als Strategie. Aber Sie sagen richtig, der Wettbewerber, die kommen sicherlich jetzt aus China. Muss ganz klar schauen, dass die chinesischen Produkte gute Produkte sind, dass die chinesischen Hersteller auch Zugang zu Rohmaterialien sich gesichert haben über die Jahre. Und deswegen erfüllt es mir vielleicht ein bisschen mit Sorge, dass deutsche Hersteller das Thema Brennstoffzelle, das ja im Bereich Tanken, im Bereich Ventil, im Bereich der Brennstoffzelle selbst ja Hochtechnologie ist, dass man so ein Feld von Hochtechnologie als deutsche OEMs nicht beackert, sondern eher auf reine Elektrofahrzeuge geht, die natürlich, sagen wir, durch chinesische Wettbewerber vielleicht preislich auch zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden können. Insofern sind wir da ein bisschen in einer anderen Strategie unterwegs. Elektro ja, aber nicht nur. Mhm. Und aber eine Herausforderung von den chinesischen Wettbewerbern, das ist auf jeden Fall gegeben.
Sie als Deutschlandchef, welche Akzente können Sie da setzen? Also wie ist hier auch der Einfluss sozusagen des Ländermarktes, dann auch des europäischen Marktes in Richtung der Firmenzentrale in Japan? Wie sind da die Prozesse und Mitspracherechte oder auch eben Impulse, die Sie geben können?
Ja, also wir haben in Brüssel haben wir unsere ganze Forschung und Entwicklung und auch die Produktplanung. Also es werden natürlich, Kundenfeedback aus Deutschland wird natürlich genutzt, um Produkte weiterhin zu verbessern. Aber wir haben jetzt keine aktive Rolle in der Produktentwicklung, indem wir sagen, okay, wir brauchen jenes Auto und jenes und so weiter. Da sind wir auch von den Ressourcen her gar nicht aufgestellt. Also wir sind ganz nah am Kunden und durch unseren Handel. Also unsere Hauptaufgabe ist es natürlich entsprechend, die Händler zu professionalisieren. Auch unsere Händler müssen in eine Transformation gehen. Es gibt, sagen wir, gerade im Bereich Digitalisierung ist der ganze Automobilbereich ist noch ein bisschen zurückgeblieben. Da müssen wir gucken, wie wir da eine Beschleunigung hinbekommen und da partnerschaftlich mit dem Handel die richtigen Weichenstellungen treffen. Und das ist unsere Hauptaufgabe, Richtung Handel zu wirken und dann mit unseren Kollegen in Brüssel als europäischem Hauptquartier die entsprechenden Strategien dann abstimmen.
Verstanden. Das ist ja mit dem Handel auch ganz interessant. Also auch ein Spagat nehme ich mal an. Das ist nicht ganz einfach, wenn Sie sagen, wir müssen da digitalisieren. Ich sag mal im Extremfall, wir bauen einen wahnsinnig guten Webshop, wo die Leute sich ihr Auto zusammenklicken und dann auf Bestellen drücken. Das wird ja den normalen klassischen Autohändler nicht gerade erfreuen, so ein Szenario.
Ja, aber wenn Sie die ganzen Marktforschungen anschauen und auch unsere Erfahrungen damit mit reinspielen lassen, dieses nochmal neutrale, ich suche mir wie bei Amazon ein Fahrzeug und klicke dann Einkaufskorb und plötzlich werden 30.000 Euro von der Kreditkarte abgebucht, so findet es nicht statt.
Also, das wird auch nicht so werden.
Nee, also das sehen wir deutlich differenzierter. Da muss man einfach schauen, dass die Online-Prozessschritte mit den Offline-Prozessschritten wie Probefahrt und so weiter, dass die eben eng verzahnt sind und dass wir da in dieser Kundenreise, in dieser Customer Journey, dass wir da keinen Abbruch haben. Und das ist unser Hauptaugenmerk, dass wir digitale Prozesse unterstützen zu den Offline-Prozessen so zusammenführen, dass der Kunde sagt, ja, wow, diese Erfahrung war eine typische Toyota-Erfahrung und sie war aus einem Guss. Und ich wusste zu jeder Zeit, was los ist und ich konnte auch entscheiden, wie ich in dem Prozess weitergehen will. Und das ist natürlich von den technischen Herausforderungen und von den Herausforderungen, dass viele Organisationen dann zusammenzuspielen haben, ist natürlich dann ein Riesenfokus für uns und eine Riesenherausforderung, weil das ist eine neue Kundenerwartung, die so noch nicht erfüllt wird in jedem Geschäft.
Aber gibt es denn nicht den neuen Kundentypus, gerade wenn Sie sagen, okay, es geht jetzt künftig nur noch um Mobilität, sprich, wie komme ich von A nach B und dann wechsle ich auch mal den Verkehrsträger oder das Verkehrsmittel. Ist es nicht dann so, dass zum Beispiel in Ihrer Firma für Autoabos die Leute doch nur klicken und sagen, ich hole mir jetzt mal das und wenn es mir nicht so gefällt, naja, dann habe ich in einem halben Jahr ein anderes Modell. Das heißt, dass man doch weggeht vom physischen Produkt und diesem... Der Besitz ist ja vielen auch nicht mehr so wichtig.
Ja, genau. Also da geht natürlich ein großer Trend hin, aber der geht langsamer als vielleicht vor 3 Jahren entsprechend vorhergesagt. Aber da bieten wir dann auch natürlich die Lösung an. Es ist natürlich einfacher, sagen wir mal, auf eine monatliche Rate zu klicken, wenn einem das Produkt nicht gehört, als wenn man sagt, okay, es ist wirklich ein Kauf und eine Investition aus dem eigenen Budget. Mhm. Insofern sehen wir da auch Bewegung und mit unseren Angeboten von Kinto sind wir da auch in der Pilotierung. Und da haben wir aber auch zum Beispiel auch schon gute Erfahrungen gesammelt auf Händler-Websites, wo man einfach sagt, okay, hier kann auch entsprechende Flex-Produkte können auch über Händler dann gebucht werden. Also da ist es nicht notwendigerweise so, dass man sagt, okay, wenn es zur Flexibilisierung kommt, zur Digitalisierung, dass der Handel außen vor ist, sondern der Kunde schätzt auch, sagen wir, die lokale Nähe. Aber vielleicht nicht jeder und deswegen müssen wir da breit aufgestellt sein.
Ja. Ich hätte jetzt gerne noch eine letzte große Frage zum Abschluss, nämlich gerne. Klimaschutz. Wir hatten es schon mal angerissen, aber Sie haben auch an Ihrem Revers dieses Sustainability.
Sustainable Development Goals, genau.
Genau, also die UN-Ziele. Es ist ja auch klar, dass Toyota, Sie haben es auch gesagt, total für den Klimaschutz sich einsetzen möchte. Trotzdem reicht das ja vielen Leuten nicht aus. Die letzte Generation blockiert Straßen, klebt sich fest. Was halten Sie von diesem Protest des zivilen Ungehorsams?
Oh, das ist eine große Frage. Deswegen möchte ich jetzt hier vielleicht kein politisches Statement geben. Ich kann Ihnen nur sagen, was unsere Einstellung ist. Unsere Einstellung ist beim Thema Umweltschutz möglichst schnell, möglichst viele Menschen in Fahrzeuge zu bringen, die CO2 einsparen. Und deswegen natürlich auch die Technologieoffenheit, weil nur dadurch schaffe ich es, möglichst schnell einen Skaleneffekt zu erzielen. Also wenn ich nur auf eine Technologie setze und ich warte, dass vielleicht in 5 Jahren die Voraussetzungen perfekt sind, dass ich einen Skaleneffekt erzielen kann, dann ist es schon zu spät, weil natürlich das CO2, das verschwindet nicht aus der Atmosphäre, sondern es bleibt weiterhin da. Deswegen ist es wirklich wichtig, möglichst schnell, möglichst viel CO2 einzusparen. Und deswegen ist auch, sagen wir, unsere Position, dass wir sagen, okay, vielleicht ist es nicht notwendig, dass jeder individuelle Kunde 2 oder 3 Schritte nach vorne macht. Es ist besser, wenn 100 Kunden 1 Schritt nach vorne machen, als wenn nur 2 Kunden 3 Schritte nach vorne machen. Dann haben sie den Skaleneffekt. Und was meine ich damit? Sie schauen ein bisschen fragend.
Ja. Das ist sicher eine kluge Antwort, aber auch akademisch, die man dem gerade Festgeklebten nicht geben könnte.
Ja, dem Festgeklebten, es gibt da hoffentlich dann Lösungsmittel, wie er sich wieder weniger festklebt. Aber was klar ist, und das zeigt ja der Protest, dass es um konkrete Handlungen geht. Und dass wir da keine Zeit haben, wenn es ums Klima geht, ist auch klar. Insofern versuchen wir da das Maximale, und deswegen sind wir auch so viel investiert in so vielen verschiedenen Bereichen, dass wir da einen maximalen Impact erzeugen können.
Also die Antwort, wenn ich sie richtig interpretiere, heißt, wir nehmen diese Herausforderung als Automobilbranche an und als Hersteller jetzt namentlich Toyota auch, weil wir eben sagen, wir entwickeln technologieoffen. Aber braucht es nicht doch, um schneller zu Ergebnissen zu kommen, auch vielleicht noch mehr politische Regulierung und Druck und ein Tempolimit beispielsweise oder härtere Bestrafung, wenn die CO2-Grenzwerte eben überschritten werden auf der Flottenbasis?
Ja, absolut. Also wie gesagt, wir sind absolut bereit, sämtliche regulatorischen Rahmenbedingungen entsprechend zu erfüllen. Aber was man natürlich braucht, ist dieses, ich habe es vorhin, Sie hatten vorhin gesagt, das ist ein bisschen groß im Denken, aber es ist wirklich so, dass die Energiewirtschaft und der Mobilitätssektor, der muss zusammenarbeiten. Es macht keinen Sinn, dass jeder ein Elektroauto fährt, was noch zu 60% aus Kohlestrom befeuert wird. Insofern muss die Energiewende mit genauso gnadenloser Härte nach vorne getrieben werden wie der Antrieb der CO2-Reduktion im Verkehr. Mhm. Und da sind wir als Deutschland, denke ich, da sind wir jetzt auf einem guten Weg, aber Geschwindigkeit ist nicht unbedingt, wenn man an Behördenabläufe geht, ist nicht unbedingt unser Aushängeschild. Also Geschwindigkeit in der nachhaltigen Energie, in der grünen Energie und Geschwindigkeit, was auch vielleicht Reformen des Steuersystems angeht, ist absolut willkommen. In vielen europäischen Ländern gibt es ein Bonus-Malus-System, wo es entsprechende Strafzahlungen gibt für große, schwere Produkte, und kleine, wenig Verbrauchende sind entsprechend da, haben Benefit. Sind wir absolut dafür, dass man auch, sagen wir, in solche, sagen wir, einschneidenderen Richtungen denkt.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt, für das interessante Gespräch.
Ja, Herr Merz, ich bedanke mich und alles Gute.
Ihnen auch, danke.
Wirtschaft Köln am Platz.
Das war André Schmidt, der das Deutschlandgeschäft von Toyota leitet, von Köln-Marsdorf aus. Der Wandel ist da, sagt er. Autohersteller müssen Antworten finden. Man kann gespannt sein, wie sich die Transformation von einem Autohersteller hin zu einem Mobilitätsdienstleister in den nächsten Jahren konkret auswirkt und was die neue Denkweise für den Klimaschutz bedeutet. schärfere Regulierung, ja bitte. Mit dieser nicht ganz so gewöhnlichen Ansicht und eigentlich einem Appell an die Politik kann ich überleiten auf die kommende Folge von Wirtschaft Köln unplugged. Mein Kollege Manuel Heckel begrüßt den Bundestagsabgeordneten Reinhold Huben. Der ist wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und zugleich Unternehmer in Köln, wo er eine Elektro-Großhandelsfirma leitet. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über die Kölner und die deutsche Wirtschaft. Mein Name ist Stefan Merks. Machen Sie es gut. Bis bald.